das, was alle wissen, aber keiner ausspricht, wie viel, ich sag's jetzt, Scheiße da auch läuft, wie viel Lobbyarbeit von der Versicherungsindustrie, der Finanzindustrie schlussendlich verursacht, dass da keine Veränderungen stattfinden in den Gesetzen, dass man auch mal darauf achtet, dass ein staatlich gefördertes Produkt einfach bessere Konditionen haben muss. Es kann ja nicht sein, dass jetzt die Susi von der Kasse Geld investiert und garantiert keine Rendite macht. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Quersubventionierung des deutschen Staates in Richtung Versicherungsindustrie.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Heute geht es um einen absoluten Crowdpleaser, Altersvorsorge und Versicherung. Dazu hat nämlich unser heutiger Gast Marc Carcosa das Unternehmen Dino gegründet, erreichbar im Internet unter heydino.de. Aufgewachsen und geprägt in der Versicherungsbranche hat Marc nämlich erkannt, dass viele von uns eine riesige Lücke in der Altersvorsorge haben und darauf zusteuern. Das Thema kommt dir wahrscheinlich bekannt vor, falls du auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung hast. Mir kommt es nämlich sehr bekannt vor. Marc hat gegründet, möchte die Lücke zum Beispiel auch mit Hilfe von Softwarelösungen schließen. Und seine Investoren zumindest glauben an ihn. Und ich würde mal sagen, lass uns jetzt gemeinsam von und mit Marc lernen, was Dino so alles kann, was Dino noch nicht kann. Und vor allem, ob die Branche Dino auch so cool findet, wie die Investoren und die Kunden. Da bin ich sehr gespannt. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen aus dem Schwarzwald, richtig? Oder ist das
eine richtig, Ecke? Ja.
Richtig, ne? Offenburg. Offenburg. Marc Carcosa, Gründer von Dino. Schön, dass du hier bist.
Freut mich sehr.
Wir haben gerade schon gesagt, du bist nach Hamburg heute gekommen und bist dann, hast dann gesagt, der nächste Flughafen von dir liegt im Ausland, ne?
Korrekt.
Ja, Basel, eine Stunde von Offenburg,
genau. Offenburg.
Ich wohne nicht ganz in Offenburg.
Offenheim sagen.
Ich wohne auf dem Ländle.
Ländle, okay.
Aber genau, von zu Hause eine Stunde am Flughafen und dann ist man relativ zügig hier. Wie groß ist das Ländle-Dorf? Wie viele Einwohner?
2000.
Oh, das ist schon. Hat das eine Schule? Eine weiterführende Schule?
Keine weiterführende Schule,
okay, nein. Aber Grundschule.
Grundschule.
Ah, toll. Kann ich jetzt gut verstehen. Willst du da irgendwann mal wegziehen oder findest du es da gut?
Ich finde es da gut. Bin relativ häufig mittlerweile auch in Berlin und das ist ein sehr gutes Verhältnis.
Ja.
So eine Woche in Berlin.
Ja.
Und den Rest dann wieder auftanken zu Hause.
Hast du immer dort eher ländlich gewohnt oder hast du auch mal irgendwie in einer größeren Stadt gewohnt?
Schon immer. Ja, bin da ein bisschen gefangen, ja.
Ja, viele Leute ziehen ja irgendwann wieder raus. Ich habe das ja auch vor und hat ja schon auch einen Grund. Also man würde ja in der Stadt bleiben, wenn man die Stadt so cool findet. Insofern, ja, okay, verstehe ich. Toll. Du kommst aus einer Versicherungsfamilie. Was versichert ihr denn?
Alles. Also muss dazu sagen, ist eine klassische Versicherungsagentur bei AXA. Also quasi ein Exklusivvertrieb, kein Maklerhaus. Und genau, da war ich ein paar Jahre dabei und bin seit 2021 so richtig, 2022 dann da ausgestiegen, um Themen ein bisschen anders zu machen.
Hast es bis in die Prokura geschafft? AXA ist ein Multiliner?
Ja, genau, so? Also versichert im Endeffekt alles. Hunde-OPs bis hin zu komplexen Industriebetrieben.
Ach, deswegen gibt es so viele Hunde-OPs, weil die viele das versichert haben oder sowas?
Also genau.
Ich habe das Gefühl, als ich klein war, hatten wir auch Hunde und die wurden einmal, wenn sie kastriert wurden, zum Tierarzt gebracht und das nächste Mal, wenn sie 15 waren, zum Einschläfern. Aber dazwischen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir die oft operiert haben. Ist heute anders, glaube ich, ne?
Also ich bin, ich habe kein Haustier, ja. Deswegen kann ich es nicht einschätzen. Ich glaube, es ist nicht cool, wenn man mit dem Hund eine OP irgendwo planen muss, aber es
das
ist
stimmt.
Die Möglichkeit da, das abzusichern.
Ja, es ist selten hat das plastische Gründe, das stimmt, da hast du recht. Okay, und was für Versicherungen hat man da am häufigsten verkauft früher?
Klassische Kfz-Versicherung, dann im November sieht ja jeder die Werbung, da geht es dann über einen Jahreswechsel auch richtig zur Sache.
Ja.
Aber wie gesagt, alles. Ich habe da relativ viel Betriebsrentenmodelle auch schon gemacht, das war auch mein Fokusthema.
Ich habe mal ein Vergleichsportal beraten und für die war natürlich auch der Wechselmonat besonders wichtig, da irgendwie besonders gut gefunden zu werden in Google und so. Gibt es irgendwie so Kennzahlen, wo du sagst, Christoph, das ist im Grunde ist der November deswegen irgendwie der größte Umsatzmonat des Jahres oder sowas, ist das so?
Also es ist so, dass es eine gewisse Kündigungsfrist gibt bei der Kfz-Versicherung und die endet eben zum 30. November und deswegen ballern alle Marketing, dass dann alle zum Jahreswechsel, also zum 1.1. schlussendlich ihre Versicherung zu einem neuen Provider bringen.
Und dann hast du angefangen, Dino zu gründen und Was macht Dino anders als das, wie du eben erzählt hast, wie Versicherung läuft?
Ich bin immer auch so ein bisschen vorsichtig, über Versicherung zu sprechen, weil im Endeffekt geht es darum, mit Hilfe von Technologie das Sparen für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland effizienter zu gestalten. Mhm. Sprich, wir machen offen gesprochen relativ simple Themen, das heißt, wie ein Neobroker, wie Trade Republic, Scalable Capital, befähigen wir Menschen, eigenständig sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, wir digitalisieren die komplette Kette der betrieblichen Altersvorsorge, unterstützen Arbeitgeber und auch Arbeitnehmende dabei, direkt in Altersvorsorgeprodukte zu investieren, ohne über den klassischen Makler vor Ort zu gehen, alle in der Wertschöpfungskette der Versicherungsindustrie mitzufinanzieren. Und deswegen hat man da einfach deutlich rentablere, kostengünstigere Produkte.
Das ist ganz gut, dass du die Neobroker ansprichst, habe ich später auch natürlich als Frage. Viele junge Leute haben sich ja eher den Neobrokern zugewendet und sagen irgendwie ETF und MSCI World und so weiter. Wie erreichst du die, dass man auch mit Dino irgendwie vorsorgen kann?
Das ist genau die Zielgruppe, die auch am meisten bei uns dann aktiviert. Das heißt, wir sind ein B2B-SaaS-Anbieter. Das heißt, Unternehmen geben deren Mitarbeitenden einen Zugang zu unserem System, zu Dino. Und genau die Zielgruppe, die eh schon versteht, dass ich eben mit einem Neobroker deutlich besser investieren kann, hat ein relativ gutes Verständnis für das, was wir tun.
Ich kriege jetzt einen Zugang, logge mich ein als Mitarbeiter. Was ist das Erste, was ich sehe?
Mittlerweile eine AI-Suite. Das heißt, man kann die Fragen, die man hat, da mit unserer AI direkt klären.
Da steht da, herzlich willkommen, Christoph.
Richtig. Hast du erste Fragen und hast du so ein paar vordefinierte Fragen, die wir einfach kennen, sowas wie Jobwechsel, was passiert mit meiner BAV, lohnt sich eine BAV überhaupt, also ist natürlich auch mit vielen Vorurteilen versehen, deswegen wollen wir da gleich dagegen steuern, aber eben mit einer KI, dass da direkt klar wird, dass wir die Technologie nutzen.
Wenn ich jetzt einen guten Monat habe und 4.000 Euro brutto verdiene, was kann ich dann überhaupt betrieblich an der Steuer vorbei anlegen?
Aktuell 644 Euro monatlich.
Das ist der Höchstsatz?
Das ist der Höchstsatz, genau.
Kann den jeder, der es sich leisten kann, ansparen?
Jeder, das ist kein so schönes Wort, aber sozialversicherungspflichtig Angestellte in Deutschland, also eigentlich jeder Arbeitnehmende.
640, das ist gar nicht so wenig, ne?
Genau, also wir haben auch extrem viele Geschäftsführer, die sich dann aus dem Betriebsvermögen diese 644 Euro steuerfrei direkt anlegen in einen ETF zum Beispiel. Das heißt, geht direkt aus dem Betriebsvermögen in den ETF und der Bezugsberechtigte, also dem, dem das Geld schlussendlich gehört, ist der Geschäftsführer.
Ist ja unfassbar. Du hast aber gesagt, also ich bin bei meiner GmbH bin ich angestellt als Geschäftsführer, aber ich bin nicht in der Sozialversicherung, habe ich Pech, ne?
Nee, dann darfst du trotzdem.
Als wirklich?
Ja.
Das heißt, ich könnte jeden Monat 640 Euro in ETFs sparen,
genau.
Die ich bisher irgendwie mit irgendwie knapp 40 Euro oder sowas ausgeschüttet habe.
Also man kann theoretisch sogar noch mehr investieren, das ist dann ein anderer Durchführungsweg, Unterstützungskasse, aber das, was wir klassisch machen, 644 Euro zu 100% in ETFs, in MSCI World, wie du es vielleicht auch privat schon machst, nur halt steuerfrei.
Warum hat mir das noch keiner vorgesagt? Das ist ja unfassbar. Das ist ja tatsächlich relevant.
Kann sein, dass dir schon der ein oder andere Versicherungsberater das ans Herz gelegt hat, aber vielleicht hast du da nicht so zugehört.
Ja, das stimmt. Da hast du mich genau beschrieben. Das ist ja verrückt. Und ich habe jetzt wenig Mitarbeitende, könnte ich mich trotzdem bei euch anmelden?
Ja, genau. Also im Geschäftsführertarif.
Ja. Okay, ja, das ist auch erstmal toll. Was musstest du dafür bauen, um zu dem Punkt zu kommen? Also kann man das? Gibt es eine hohe Eintrittshürde? Musst du dich auch irgendwie, ich habe mal so manchmal so Gäste, die brauchen dann irgendwie BaFin-Lizenzen und so weiter. Also was waren die Schritte, die du gegangen bist, bis du diese KI ready hattest, in die man sich dann einloggen kann, um anzufangen, anzulegen?
Also gestartet ist es mit einer WordPress-Lösung. Das heißt, wir hatten damals in meiner Zeit in der Versicherungsagentur noch, hatten wir einen Kunden im Rahmen von Corona, mussten uns überlegen, wie wir denn die Mitarbeitenden auch remote erreichen. Klar, über Kontaktbeschränkungen war da nichts mehr möglich, vor Ort zu fahren und die Beratungstage zu machen. Und deswegen habe ich dann geschaut, wie können wir denn eben mit WordPress-Lösungen diese Mitarbeitenden trotzdem erreichen. Und dadurch habe ich dann erkannt, dass die Leute eigentlich schon ready sind, diesen Berater vor Ort in einem 20-Minuten-Gespräch nicht brauchen und das eigenständig auch machen können, weil da haben so viele dann über diese Website ihre BAV abgeschlossen, das also hat uns echt überrascht. Und aus dem ist dann schlussendlich auch die Softwarelösung entstanden. Das heißt, wir haben uns einen Partner mit an Bord geholt, der das von dieser WordPress-Lösung in eine saubere Software überführt hat. Und hat sich klar stetig weiterentwickelt. Wo wir immer viel arbeiten, ist ehrlicherweise im Austausch, im Sparring über Schnittstellen mit Versicherern. Mhm. Es gibt so viele Lebensversicherer in Deutschland und wir verwalten auch Bestandsverträge für Unternehmen. Das ist verrückt.
Das sind dann zusätzliche Produkte zur Altersvorsorge?
Also im Endeffekt kannst du es dir vorstellen, ein bisschen wie Check24. Wir sind diejenigen, die rausgehen und mit den Versicherern Produkte verhandeln.
Ja.
Unsere Mission ist es, den Euro, den der Mitarbeitende investiert, mit einem maximalen Return und maximaler Transparenz zu erzeugen und zurückzubringen. Das heißt, mittlerweile haben wir ein ordentliches Volumen, diskutieren mit Versicherer über die Produktkosten, über die Kapitalanlagestruktur. Mhm. Und dann kannst du als User bei uns, als Arbeitnehmer oder Geschäftsführer, dir das beste Produkt aussuchen, vergleichen, was dir wichtiger ist, Sicherheit, Rendite. Mhm. So kannst du es dir vorstellen. Also du hast ein großes Portfolio aus Produkten verschiedener Versicherer.
Redet ihr über den Außenumsatz, wie viel ihr da so bewegt? Gibt es da so Zahlen oder Innenumsatz, irgendwas davon, was du teilen kannst?
Also eine Zahl kann ich teilen. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen die Marke 100 Millionen Beitragssumme geknackt. Sprich, in dem Jahr 2025 wurden Contracted Value über 100 Millionen bisher beantragt.
Super. Dann wird ja wahrscheinlich auch im Innenumsatz schon eine mittlere 7-stellige Summe hängen bleiben.
Das sind wir noch nicht. Sind ja Pionier. Das heißt, muss die Eintrittshürde auch für Unternehmen relativ gering halten. Ja. Oder klein halten und haben dann ein niedriges Pricing angesetzt. Ja. Aber klar, der Markt ist riesig.
Ja. Aber ne, wenn man irgendwie jetzt nicht in so einer großen Stadt wohnt, nicht mit dem Ferrari fahren will und so weiter. Du hast auch gesagt, euch ist wichtig, dass ihr irgendwie kein Geld verbrennt, dass ihr eher guckt, dass ihr immer so ein Proof of Concept des Produkts macht und dann irgendwie danach wächst. Das heißt, du gibst auch gar nicht so wahnsinnig, du hast nicht eine riesen Burnrate, sondern du versuchst gut ungefähr mit dem klarzukommen, was du auch verdienst, ne?
Genau, also wir schauen immer auf die Zahlen auch hinter dem Umsatz, das heißt die Unit Economics, und wir hatten natürlich auch Monate, da mussten wir einfach explorativ sein, viel testen, und da verbrennst du auch ordentlich Geld, das ist so.
Das ist ein schönes Wort, ich glaube, wenn ich mal Monate habe, wo ich mehr ausgebe, als ich verdiene, dann sage ich auch, da muss ich mal explorativ sein,
ja.
Im Sommer in Brasilien, ja. Okay, aber verstehe, ja. Du hattest jetzt bin ich hängen geblieben an dieser Zahl, 100 Millionen Euro, die du eben erwähnt hattest. Mhm. Wie viel ist das im Vergleich zur gesamten deutschen Branche? Kann man das sagen? Wie groß ist die? Die ist
also sehr groß wahrscheinlich. Eine durchschnittliche Agentur, eine Versicherungsagentur oder ein Versicherungsmakler macht so 500.000 im Jahr.
Wow.
Genau, also ich war da echt auch ein bisschen überrascht, weil die haben wir nie so richtig auf dem Schirm, die Zahl. Das ist was die Versicherungsbranche kennt.
Ja.
Aber wenn man überlegt, dass wir das quasi mit 1,5 Vertriebsleuten gemacht haben und der Rest bei uns ist Marketing, Tag etc., dann ist schon crazy. Also die Zahl hilft dann natürlich auch, um Produkte zu verhandeln für unsere Kunden.
Absolut. Toll. Und dann ist auf der anderen Seite, kannst du auch sagen, wenn sie mit uns ein Produkt machen, dann können wir das an unsere 100, 500, 1000, 4000, 10.000 Leute irgendwie zeigen.
Korrekt.
Dann sind wahrscheinlich schon tausende Firmen bei euch?
Nicht ganz.
Hunderte. Okay, ja.
Genau, hunderte.
Aber mit jeweils Mitarbeitenden, also dann tausende Leute, die da interessieren. Super. Kommst du aus dem Online-Marketing? Weil du hast irgendwie erzählt, ihr habt da eine Online-Strecke gemacht, um das während der Corona abzuschließen. Das fällt ja auch nicht jedem ein.
Ja, nee, also überhaupt nicht. Auch nicht Marketing-Kontext. Das war im Endeffekt aus der Not geboren, dass wir schauen mussten. Verrückt.
Also ich hätte schon gedacht, dass auch 2021 online zum Thema Finanzprodukte alles durchoptimiert und abgegrast ist und man nicht einfach sagt, ich mache hier ein WordPress, wo man Altersvorsorge abschließen kann und das gut funktioniert. Das ist ja schon verrückt zu hören.
Das Thema ist, und das ist ja auch das Problem der etablierten Industrie, dass du unfassbar viel Geld verdienen kannst, wenn du so ein Produkt vermittelst.
Ja, richtig.
Und da ist die Argumentation immer, die Beratung vor Ort ist notwendig. Die mag manchmal notwendig sein, dann ist auch der Umsatz ein paar tausend Euro. Also kannst du wenn du jetzt als Geschäftsführer bei mir eine BAV klassisch einrichten würdest, ohne über unsere Software zu gehen, wären wir ein Versicherungsberater 10.000 bis 15.000 Euro verdienen. Und ich würde tippen, ich kriege dir das in 20, 25 Minuten verkauft.
Ja. So wie du mich vorhin gemeldet.
Genau. Und deswegen ist die Industrie da noch ein bisschen behäbig. Ja. Sich zu digitalisieren, weil die Rechtfertigung würde dann ja entfallen, diese Summen mit einem einfachen oder relativ einfachen Beratungsgespräch einzusacken.
Wenn ich zu Kunden gehe und die berate und dann sagen sie, Christoph, du warst ja nur eine Stunde hier, warum schreibst du denn so viel Geld auf die Rechnung? Dann sage ich halt auch immer, also zum einen berechne ich natürlich das Problem, das ich bei dir löse. Mhm. Und zum anderen habe ich ja natürlich auch ganz viel Zeit gebraucht, um überhaupt das alles herauszufinden, was ich dir in der einen Stunde zahle. Wahrscheinlich ist das auch ein gutes Argument, das ihr so verwendet. Wenn du sagst, dass du mich in 25 Minuten überzeugst, zum Abschluss steckt da ja trotzdem irgendwie erstmal viel Wissen drin, hoffentlich, was du dir anschaffen musstest, oder ist es nicht so komplex?
Das Schöne ist, dass ich es nicht mehr machen muss, ja. Also dass du durch unsere Strecke gehst, ja. Und klar, wenn du noch Fragen hast, kannst du bei uns einen Call buchen mit unserem Customer Support Team, aber da haben wir ungefähr 11 Minuten im Schnitt, mhm. Und das ist dann so eine, ich will einfach noch ein Gesicht sehen, mhm. dass ich mit jemandem zusammen das online aktiviere, aber im Prinzip kannst du das eigenständig über die Plattform machen, profitierst eben von den besseren Konditionen.
Super gut. Wenn mal in so einer Versicherungsbranche jemand wie du dann so eine tolle Idee hat und innovativ ist und sagt, das ist gut für die Kunden, und gut für die Kunden heißt ja auch irgendwie gut für uns alle, sagen dann die anderen Versicherer, Mensch, Herr Kakossa, das ist ja toll, oder sagen sie, hau bloß ab?
Hau bloß ab. Ja. Also es ist, wir hatten jetzt 2,5 Jahre extremen Gegenwind, haben es immer noch,
ja.
Weil klar, die Industrie sieht sich da gefährdet. Aber
das skaliert halt auch mit Software einfach besser als mit Vertrieblern, ne?
Richtig. Und wie viele Unternehmen wir jetzt geonboardet haben, wie viele tausende Mitarbeiter jetzt schon aktiviert haben, das ist einfach ein Beweis dafür, dass es funktioniert, dass es in die Richtung gehen wird.
Ja.
Gibt mittlerweile einen zweiten Player am Markt, der das genauso macht, ja. Und die Industrie ist da jetzt immer noch am Meckern, mhm. dass die Lösung sich nicht etablieren wird. Wir sind aber überzeugt davon und gehen auch immer mehr in die Richtung, Brücken zu bauen. Das heißt, wie ich den Weg aus der, ich sag's mal, alten mhm. Welt in die neue Moderne gegangen bin, können es ja auch andere tun. Das heißt, Player, die Bock drauf haben, mit Hilfe von Tech auch das Geschäftsmodell zu verändern.
White Label.
Genau, mhm. Da sind wir gerade stark am Arbeiten, auch die Brand dahin zu bewegen.
Das heißt, dann hast du vorne euer eigenes Produkt und kannst aber davon beliebig viele Instanzen klonen mit einem anderen Logo. Und dann kannst du den Leuten sagen, ist ja für alle Seiten irgendwie besser, dass jetzt deine Kunden sich in der Software einloggen können und du nicht mehr irgendwie mal rausschicken musst. Und trotzdem irgendwie sind die 24/7, kriegen sie Fragen beantwortet oder können sich zu dir durchstellen lassen oder sowas. Okay, verstehe. Ja, aber kann ich mir vorstellen, dass das natürlich bei solchen Abschlussbelohnungen, dass man da nicht gerne möchte, dass sich ein System ändert. Okay, verstehe.
Ist so.
Die Versicherungsbranche. Du arbeitest drin, hättest ja auch dir was anderes aussuchen können, als du vielleicht aus eurem Betrieb irgendwie weggewechselt bist. Was ist die eine Sache, die du am meisten an der Versicherungsbranche liebst? Und danach natürlich, was ist die eine Sache, die du an der Versicherungsbranche am meisten hasst?
Gute Frage. Ich würde leider, auch wenn es ein bisschen doof ist, mit der zweiten anfangen. Das heißt, was ich an der Versicherungsindustrie...
Eigentlich auch die Leute hören wollen.
Ich hab echt viele Incentive-Reisen auch besucht. Exklusiv angemietete Kreuzfahrtschiffe. Ja, 150 Leute an Bord. Mhm. Offen gesprochen, 100 bis 120 hätte ich am liebsten von Bord geworfen. Mhm. Weil immer nur der Egoismus im Vordergrund steht und man Produkte verkauft, ohne zu wissen, was man da überhaupt verkauft, und spielt da auch teilweise mit Existenzen der anderen, mhm. verkauft eine betriebliche Altersvorsorge an die, ja, Susi von der Kasse, die guten Gewissens dann bei ihrem Berater des Herzens, des mhm. Vertrauens.
Mit dem guten Anzug, und der muss ja, ne?
Also richtig, und ordentlich Geld monatlich da reinspart und dann erst bei Renteneintritt merkt, ja, fuck, ich habe jetzt weniger drin, als ich eingezahlt habe. Mhm. Der es mir verkauft hat, hat es mir anders verkauft, mit einer großen Rendite versprochen, obwohl schon er eigentlich, wenn er das Produkt verstehen würde, wüsste, mhm. dass sie da nie Rendite macht. Und die feiern dann sich auf solchen Incentive-Reisen mit Shampoos und whatever, also Klischee ist da wirklich auch Praxis. Mhm. Das ist das, was ich hasse. Einfach diese fehlende Selbstreflexion und auch das mangelnde Interesse an Produktverständnis. Viele verkaufen eine BAV, wissen aber nicht, wie sie funktioniert. Das Schlimme ist, dass sie es verkaufen dürfen, da kaum eine Lizenz brauchen dafür, sondern sich unter einem Deckmantel eines Strukturvertriebs zum Beispiel hängen. Das ist das, was ich am meisten hasse an der Versicherungsindustrie. Damit geht auch der mangelnde Wille an Disruption und Veränderung einher. Mhm. Und was ich an der Versicherungsindustrie liebe, ist die Beständigkeit, dass man einfach weiß, okay, auch in Krisenzeiten kann ich sicher sein, dass ich über ein Versicherungsprodukt den notwendigen Rückhalt bekomme. Und es gibt existenzbedrohende Risiken, die mir einfach mit Hilfe eines Versicherungsprodukts genommen werden. Das ist im Bereich der Berufsunfähigkeit, das ist im Bereich als Betrieb zum Beispiel, wenn meine Industriehalle abbrennt. So etwas zu haben, nutzen zu können, das ist das, was besonders ist und die Versicherungsindustrie da auch sehr stark ist.
Gibt es so Zahlen, die dir einfallen, die vielleicht auch für die Zuhörer interessant sind? Ich bin jetzt irgendwie 47. Was sind Zahlen, harte Wahrheiten, die ich wahrscheinlich über meine Altersvorsorge mal hören müsste?
Also da bekommt ja jeder in seinem Rentenbescheid, zumindest ab einem gewissen Alter, ich glaube ab dem 27. Lebensjahr, mitgeteilt, was man gesetzliche Rente zu erwarten hat.
Ich habe zum Beispiel mit 29 mich aus der Sozialversicherung nehmen lassen.
Heißt,
das heißt, es ist seitdem nicht mehr gewachsen.
So ein, also auf jeden Fall nicht vierstellig.
Richtig.
Okay. Dann weißt du schon mal, was du aus der gesetzlichen Rente zu erwarten hast. Da wichtig, das ist auch alles brutto. Also da wird dann auch noch entsprechend steuerfällig.
Ist das neu? Das hat sich irgendwann geändert, ne?
Nee, das ist schon immer. Okay. Genau. Ich meine, wenn deine Rente so schlecht ist, dass du unter der Freigrenze bist, dann hast du natürlich keine Steuern zu bezahlen. Aber ansonsten, ja, jetzt vielleicht dein Beispiel. Ich glaube, Selbstständige haben da ein Riesenproblem, weil sie eigenständig vorsorgen müssen. Ein Angestellter, der immer im Höchstsatz verdient, kann vielleicht von der gesetzlichen Rente leben.
Wo ist der, was ist der Höchstsatz?
Das ist aktuell, sind das, kurz überlegen, zwischen 6.000 und 7.000 Euro brutto. Mhm. Und dann sich sein Gehalt auch mit der Inflation mitsteigert. Aber ja, die meisten Deutschen werden ein Riesenproblem haben, überhaupt von der gesetzlichen Rente zu leben. Deswegen ist es, und das spüren wir auch extrem, fast schon im Trend zu schauen, wie kann ich denn überhaupt noch zusätzlich clever, also nicht dumm, sondern clever, etwas neben meine gesetzliche Rente stellen, was mir eine sichere Einnahme im Rentenalter besorgt.
Kannst du jetzt für meinen Fall ad hoc mir ein paar Tipps geben, die jetzt nicht verbindlich sind und keine Beratung darstellen, aber was sind so Fragen, die ich mich stellen müsste oder wo ich mal reingucken könnte?
Es ist auch immer eine ganz persönliche Situation. Das heißt, ich würde bei dir einfach schauen, was hast du definitiv an sicheren Einnahmen aus, Immobilienvermietung, whatever, was hast du aber auch für Ausgaben, die du sicher haben wirst? Mhm. Wohnst du zur Miete oder hast du ein Eigentum? Und dann eine Kalkulation vorzunehmen, was ist unter Berücksichtigung der Inflation dann wirklich das, was du Cash hast, wenn du in der Rente unterwegs bist und dann willst du ja noch ein bisschen was machen, reisen, wie auch immer. Das sollte bestmöglich alles drin sein. Und dann hast du eine Rentenlücke, Pension Gap, und die kannst du über verschiedene Wege schließen, privat vorsorgen, aber halt auch staatlich geförderte Konstrukte zu wählen. Und da würde ich dann einfach darauf achten, nicht beim Berater um die Ecke einfach eins abzuschließen, weil da steckt häufig irgendetwas dahinter, was dann nicht so zuträglich für deine Rendite ist.
Hast du das Gefühl, dass, also es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum ich vielleicht nicht so viel für die Rente spare jetzt, wie man sollte, weil es mir sonst ja jetzt fehlt. Und das geht ja wahrscheinlich vielen so. Hast du das Gefühl, dass man trotzdem am Ende häufig einen guten Kompromiss hinbekommt zwischen jetzt nicht komplett bewegungslos, aber trotzdem später noch fähig irgendwie nicht nur im untersten Regal einkaufen zu müssen im Supermarkt?
Auch da leider keine pauschale Antwort, aber ich denke, dass jeder, der arbeitet, auch in der Lage sein sollte, monatlich einen gewissen Betrag abzuzwacken. Und dann geht es eben darum, aus diesem Euro oder den Euros, die man investiert, Maximales rauszuholen. Und da eben auch drauf zu schauen, was gibt es staatlich an Förderkonstrukten. Aber nicht dann einfach irgendwelche Konstrukte wählen, sondern wirklich informieren, ein Wissen aufbauen, wie ich clever diesen Euro investieren kann. Und mein Beispiel, 30 Jahre alt, wenn ich jetzt 100 Euro monatlich netto investiere, dann bekomme ich über einen privaten ETF-Sparplan, über beispielsweise einen Neobroker, nach Abzug aller Steuern ca. 120.000 Euro raus, wenn ich mit 67 in Rente gehe. Wenn ich ein schlechtes...
Was hast du da für einen Zinssatz angelegt?
6%. Wenn ich jetzt ein Versicherungsprodukt nehme, staatlich gefördert, aber halt mit hohen Provisionen, mit hohen Kosten, dann bekomme ich da vielleicht 60.000, 65.000 Euro raus.
Wirklich?
Ja. Und das Schlimme ist, dass ich eigentlich schon weiß, dass es so kommt, weil durch die Kosten kann ich keine Rendite aufbauen.
Die ersten viele, viele, viele Jahre wird erstmal die Provision zurückgezahlt. Ne?
Richtig, und danach auch noch viele Kosten. Also die werden bis zum Renteneintritt bezahlt.
Oh, krass.
Und dann kann ich aber schauen, was gibt es am Markt für staatlich geförderte Produkte, eben zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge. Und da kann ich dann aus diesen 100 Euro monatlich 160.000, 170.000 Euro netto machen, nachdem ich Steuern, nachdem ich Sozialabgaben darauf entrichtet habe. Und das ist eben das, was Technologie leistet, was wir immer in den Vordergrund stellen und sagen, lass doch die Technologie die ganze Wertschöpfungskette reduzieren auf ein absolutes Minimum, das Geschäftsmodell verändern. Wir bekommen ja kein Geld durch eine Vermittlung, sondern das Unternehmen bezahlt uns eine monatliche Softwaregebühr, weil wir dem Unternehmen auch einfach mithilfe unserer Technologie den administrativen BAV-Aufwand komplett nehmen.
Krass, also ich hatte natürlich schon komplett damit gerechnet, dass ihr natürlich trotzdem Provisionen bekommt.
Null.
Oh mein Gott, Marc.
Das steht bei uns auch in den Dino-Statuten. Also wir ziehen keine Provision, wir gehen in keine Abhängigkeit. Deswegen ist ja unser Vorteil auch gegenüber Versicherern und offen gesprochen die Versicherer ein bisschen auszuspielen.
Weiß das jeder, der irgendwie mal auf eure Webseite geht? Also es müsste doch das Erste sein, was ich oben sehe, oder? Ich gehe mal schnell auf Hey Dino.
Schau gerne mal, wenn ich...
Hey Dino. Da steht jetzt natürlich im sichtbaren Bereich nicht, dass ihr keine Provision kriegt. Also das ist ja ein Gamechanger eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwie weiß, Herr Meier von der Ecke bekommt 10.000, 15.000 Euro und Herr Carcossa sagt, er nimmt nur die monatliche SaaS-Gebühr.
Ja.
Sehr verrückt.
Also der Vorteil ist, dass eben die SaaS-Gebühr unser Geschäftsmodell trägt, wir über Skalierung gehen, das heißt über Masse.
Ja.
Das heißt, mithilfe der Technologie können wir eine Masse an Menschen erreichen, die dann provisionsfrei in ein sehr rentables und auch flexibles Produkt investieren können. Weil wir die Macht auf unserer Seite haben, was die Produkte angeht.
Als du vorhin irgendwie sagtest, Christoph, du könntest vielleicht 640 Euro im Monat und dann ETF und so weiter, habe ich natürlich gedacht, oh, das ist ja toll. Vielleicht will ich mir mal irgendwann ein neues Fahrrad kaufen, dann kann ich das bestimmt abheben. Das darf ich natürlich nicht. Ne? Wahrscheinlich komme ich erst ab Rentenalter dann an diesen ETF ran, oder?
Richtig, ist auch wichtig. Das ist ein langfristiges Altersvorsorge-Investment, also ist es nichts, um schnell die staatlichen Vorteile zu ziehen und in 5 Jahren ein geiles Auto zu kaufen. Also dafür ist nicht gedacht.
Ja, schade, aber verstehe ich. In den USA kann ich manchmal meinen 401k oder sowas beleihen.
Ja.
Also Unternehmer machen das ja manchmal. Gibt es solche Konstrukte auch hier? Nein.
Nein. Aber es sind also 401k ist zum Beispiel, ich sage es nicht ein Blueprint, aber durch die hohe Kapitalmarktquote hast du da einfach eine deutlich höhere Rendite. Und das ist auch das, was wir bei uns in den Vordergrund stellen. Es gibt 2 Komponenten, die relevant sind, wie wir das Geld investiert, also in schlecht verzinste Sicherungsvermögen, der Versicherer zum Beispiel. Und was sind die Kosten dahinter? Wenn du beide Stellschrauben auf ein Optimum drehst, dann ist es ein richtig geiles Investmentprodukt für meine Altersvorsorge, aber halt auch nicht fürs Kurzfristige. Und das ist einfach wichtig.
Du hattest eben erwähnt, dass es jetzt noch einen weiteren Anbieter gibt, der ungefähr etwas Ähnliches macht wie ihr.
Ja.
Häufig habe ich in der Vergangenheit gemerkt, dass das Leute sind, die man kennt oder erste Mitarbeitende oder sonst was. Ist das bei euch auch so, dass das Leute sind, wo ihr sagt, ja, die kennen wir leider schon ein bisschen länger. Die haben die Idee relativ früh dann irgendwie bei uns gesehen oder sind die unbekannt gewesen, als sie starteten?
Also ich kannte die Jungs, glaube ich, kannte ich nicht.
Okay.
Ich kenne den ehemaligen Arbeitgeber, kommt auch aus der Fintech-Szene, auch Neobroker. Das heißt, da ist bestimmt auch dann das Verständnis für, wie können wir mit Technologie besser werden, entstanden.
Du forderst grundsätzlich nicht nur, dass alle Leute Dino nutzen, sondern du forderst radikale Reformen in der Altersvorsorge. Was hast du denn da gefordert?
Das, was alle wissen, aber keiner ausspricht. Dass man einfach mal darüber spricht, wie viel... Ich sag's jetzt, Scheiße da auch läuft, wie viel Lobbyarbeit von der Versicherungsindustrie, der Finanzindustrie schlussendlich verursacht, dass da keine Veränderungen stattfinden in den Gesetzen, dass man auch mal darauf achtet, dass ein staatlich gefördertes Produkt einfach bessere Konditionen haben muss. Es kann ja nicht sein, dass jetzt die Susi von der Kasse Geld investiert und garantiert keine Rendite macht. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Quersubventionierung des deutschen Staates in Richtung Versicherungsindustrie. Also Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, die 644 Euro möchte ich als Geschäftsführer steuerfrei investieren, dann ist es bei klassischen Produkten sehr, sehr häufig so, dass du initial 25 bis 30% Kosten hast. Das heißt, 140, 150 Euro im Monat landen überhaupt nicht bei dir an deinem Altersvorsorgeprodukt, sondern gehen an den Vermittler und alle, die da irgendwo.
Eher mehr sogar, ja.
Und dann auch noch über die Laufzeit teilweise mehr als 10% Beitragskosten.
Über die Laufzeit?
Über die Laufzeit. Oh. So, wie willst du jetzt 10% Beitragskosten?
Ja, 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 das ist ja unmöglich, wenn man sagt, du hast ja vorhin gesagt, ungefähr 6% pro Jahr siehst du voraus bei irgendwie einem einigermaßen zuverlässigen Produkt. Dann kann man ja sagen, wenn man 10% Kosten hat, hat man ja jedes Jahr Verlust oder ist ja fast nicht möglich.
Und diese Produkte sind zugelassen von unserer Finanzdienstleistungsaufsicht, von der BaFin. Und das ist absurd, dass es überhaupt machbar ist, als Vermittler in Deutschland so ein Produkt zu vermitteln, wissentlich, der Mensch verbrennt monatlich Geld. So, und das ist das, was wir fordern, dass man darauf blickt, dass man auch die Technologie mehr in den Vordergrund rückt und sagt, lasst uns doch gemeinschaftlich mit Hilfe der Digitalisierung, der Technologie Altersvorsorge rentabler machen. Mhm. Und da schauen alle weg. Also, ja, wenn ich da auch in Berlin manchmal unterwegs bin, war auch schon im Bundestag, in einem Face-to-Face-Gespräch, weiß es jeder.
Mhm.
Aber manche tun sich schwer.
Ja, das ist halt das, Dinge, die nicht jetzt in der Wahlperiode irgendwie einen Impact haben, die sind natürlich auch nicht in der Prio für viele Politiker. Das ist schon hart. Und so ein Thema, wo man sagt, das haben viele erst in 20, 30 Jahren, merken sie, oh, ich hätte mal vor 20, 30 Jahren anfangen sollen damit. Das ist natürlich unsexy. Ich habe jetzt, wenn du gerade erzählst, habe ich eigentlich den Wunsch, mit dir zusammen folgende Firma zu gründen, Marc. Und zwar baue ich etwas.
Bin gespannt.
Ja, genau, festhalten, darfst du noch nicht weitererzählen vorher. Ich baue etwas, wo die Leute ihr Altersvorsorgeprodukt, ihren Jahresauszug und so weiter einfach hochladen. Meine AI untersucht das und sagt, herzlichen Glückwunsch, hättest du bei mir abgeschlossen, hättest du sozusagen das jetzt eigentlich schon on top gehabt. Und mit diesem Klick kannst du mir den Auftrag geben, zu kündigen, zu wechseln und ab jetzt bei mir zu sparen. Wollen wir das machen?
Also,
da ich zuerst erwähnt habe, gehe ich davon aus, du hast sowas noch nicht.
Wollte ich gerade sagen. Also mega spannend, dass du jetzt den Blick darauf bekommst. Ja. Wir haben schon bei uns die Möglichkeit, eine bestehende BAV checken zu lassen. Ja. So, was wir aber nicht haben, ist mit Hilfe von KI auch unverständliche Standmitteilungen, Versicherungsscheine etc. einfach hochzuladen und dann einen transparenten Blick drauf zu bekommen. Ja. Deswegen lass gerne nachher weitersprechen, wie wir das optimieren können.
Ich bin gut im Ideen generieren, du darfst es aber auch ohne mich machen. Ich bin nicht gut im Umsetzen, aber das wäre ja unfassbar toll, wenn ich irgendwie wüsste, da könnt ihr irgendwie so einen Check machen bei euch.
Uns hilft KI extrem.
Ja, ne?
Es ist ein Produkt, also Altersvorsorge allgemein. Ja. Egal, ob es jetzt eine BAV, private Rente, whatever, checkt ja keiner durch. Das wurde mir irgendwann mal verkauft.
Ja.
Ich bespare das.
Ja.
Vergesst vielleicht sogar, dass ich es bespare.
Ja.
Und irgendwann bekomme ich einen Brief und denke so, oh shit, jetzt habe ich da vielleicht echt nicht das Allerbeste abgeschlossen. 2 Tage später habe ich es wieder vergessen, liegt in der Schublade,
total.
So, kümmere mich nicht mehr
und
drum.
Und wenn ich irgendwie sehe, das wird monatlich abgebucht, habe ich wahrscheinlich noch ein gutes Gefühl.
Und dann ist immer das, wen frage ich da jetzt am besten? Ja. Und dann frage ich natürlich meinen Kumpel, der vielleicht irgendwo ein Versicherungsberater ist und der sagt, hey, das ist super, lass weiterlaufen, alles in Ordnung. Das trägt sich dann irgendwann. Jetzt mittlerweile kannst du das Ding irgendwo in ChatGPT hochladen, kriegst da schon mal eine unverbindliche Rückmeldung mit vielleicht 1, 2 Rückfragen auch. Und wir sind mittlerweile Gott sei Dank da echt gut gerankt. Das heißt, viele melden sich bei uns und sagen, hey, ChatGPT hat gesagt, wir sollten uns mal auch ein provisionsfreies Produkt mit Digitalisierung anschauen. Also das ist ein Element, was sich weiterziehen wird, komplexe Themen mit Hilfe von KI verständlich zu machen. Und das kommt uns zugute. Aber deswegen,
spannend.
Super Ansatz.
Unfassbar spannend. Also gerade auch der Ansatz, dass man sagt, Provision ist nicht das, wo wir eigentlich mit unser Geld verdienen wollen. Ich glaube, wenn man da dann in so einen Markt eintritt, dann braucht man ein schnelles Pferd, um da irgendwie durchzukommen. Das kann ich mir schon total gut vorstellen. Was sind weitere Themen, die irgendwie so spannend sind? Ich habe ja irgendwie, stelle ja nur zufällig irgendwie vielleicht mal eine spannende Frage, aber gibt es noch so Themen, wo du sagst, das ist auch noch wichtig über Dino oder das sucht ihr gerade oder wie kann man euch da irgendwie helfen?
Also wir sind jetzt gerade dabei, eben die Brücke zu bauen, auch zur etablierten Industrie, weil wir sagen, man muss sich ja auch überlegen, wie kann ich mit Hilfe von modernen Instrumenten, Digitalisierung auch weiterhin relevant bleiben als BAV-Berater, als Maklerunternehmen. Und klar muss man mutig sein, von einem One-Time-Payment, das heißt von einer einmaligen Abschlussprovision auf ein wiederkehrendes Software-Abo-Modell zu gehen, aber das funktioniert. Und das ist gerade die Challenge für uns. Wir waren jetzt 2, 2,5 Jahre sehr, sehr rebellisch unterwegs und haben wirklich viel auch gebasht. Und jetzt mittlerweile haben wir sehr viele Anfragen eben aus der etablierten Industrie, wo wir merken, okay, wir müssen als Brand auch erwachsener werden, wir wollen auch erwachsener werden und wollen dann der Tech-Enabler werden für die etablierte Industrie. Das heißt, das bauen wir gerade, da gibt es ein paar Tech-Komponenten, die wir einfach berücksichtigen müssen. Aber auch bei uns im Team wollen wir auch jemanden jetzt neu mit an Bord nehmen. Wird eine Business Development Marketing Rolle sein, die bestenfalls diese Transition von wir sind die jungen Rebellischen hinzu, wir sind für alle da und die Bock haben, können mit uns die neue BAV-Welt aufbauen.
Gab es in anderen Ländern Vorbilder oder wo du sagst, ist jetzt wahrscheinlich nicht deine Branche, aber in den USA gibt es ein Portal, das heißt NerdWallet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eher eine Vergleichswebseite, wo man irgendwie Kreditkarten, Versicherungen und so weiter abschließen kann. Aber die machen das meiner Meinung nach unfassbar gut, diese komplexen Produkte den Leuten zu erklären und ihnen irgendwie zu helfen, was auszusuchen. Bin sicher, die sind provisionsfinanziert. Mhm. Deswegen ist das nicht vom Modell her genau gleich. Aber das war für mich immer so ein absolut internationales Vorbild, wie gut man es irgendwie digital online machen kann, Finanzprodukte zu erklären und irgendwie vorzustellen und so weiter. Aber eigentlich ist der deutsche Markt ja schon so ein bisschen unique, ne? Du könntest jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie Dino Frankreich auf nächste Woche und England, weil es da vielleicht ganz andere Marktbedingungen gibt.
Ja, also wir werden in den nächsten Jahren auf jeden Fall in Deutschland unterwegs sein. Mhm. Es gibt schon ein paar spannende Länder in Europa um uns herum, in die wir eintreten könnten. Die haben vom Grundkonstrukt auch ein staatlich gefördertes BAV-Produkt. Das heißt, da könnte man das schon machen. Aber es gibt in Deutschland 3,3 Millionen Unternehmen. Die haben prinzipiell alle die Verpflichtung, betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Spätestens, wenn irgendjemand auf der Matte steht in der Firma und sagt so, hey Chef, wie sieht's aus mit der BAV? Und offen gesprochen hat da aktuell halt niemand Bock drauf. Und wir gehen dahin, dass man dann weiß, ich kann mit Hilfe von einem Self-Service-Onboarding in 2-3 Klicks meine Mitarbeitern einfach ein geiles Produkt an die Rampe stellen. Und da schauen wir schon auch, was gibt es für andere Player in der Welt. Und da gibt es zum Beispiel Guideline aus den USA, die gemeinsam mit Gusto, Gusto ist ein Payroll-Anbieter, die sind gemeinschaftlich gewachsen, weil im Endeffekt Payroll und betriebliche Altersvorsorge auch Hand in Hand gehen kann. Und die haben sich zusammengeschlossen und ich glaube mittlerweile gab es auch eine Acquisition also Gusto hat Guideline übernommen. Und da ist schon ein Beispiel, wie es funktionieren kann, dass man einfach zusammen, gemeinschaftlich den Markt da verändert.
Ich habe gleich noch zwei Fragen, die haben jetzt aber dann nichts mehr mit Versicherung zu tun. Gibt es noch ein wichtiges Thema, was ich nicht angesprochen habe, wo du gesagt hast, hey, ich dachte, wir reden drüber oder was irgendwie wichtig ist, nochmal kurz anzusprechen?
Also es gibt das betriebliche, es gibt das Altersvorsorgedepot und allgemein das Thema Rente und es gibt jetzt auch ein Betriebsrentenstärkungsgesetz, was aktuell im Bundesrat liegt, ging es wieder zurück in den Bundestag. Vielleicht da einfach so ein bisschen, was macht denn die Gesetzgebung in dem Bereich Rente? Und wie wollen wir das nutzen oder wie auch immer?
Du hast eben schon gesagt, du warst im Bundestag auch schon mal, hast auch schon mal irgendwie FaceTime mit irgendwie Politikern gehabt, aber hast nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie zu ihren Top 3 Themen in dieser Legislaturperiode gehört. Was passiert denn grundsätzlich beim Gesetzgeber und in welcher Richtung entwickeln sich denn da überhaupt irgendwie Initiativen, wo man wirklich das Gefühl hat, das könnte auch wirklich mal umgesetzt werden?
Also, dass die gesetzliche Rente nicht reicht, ist auch dort angekommen. Und da gibt es viele Ideen. Was mittlerweile konkret ist, würde ich sagen, ist das Thema Frühstartrente, dass eben auch Eltern für ihre Kinder Depots einrichten können, dass der Staat auch monatlich einzahlt. Dann das Altersvorsorgedepot im privaten Segment.
Gibt es eine Partei, die sich da eher mit Ruhm als Beklecker, also hat die FDP da irgendwie, ist die da Vorreiter oder sagst du, da gibt es keine, wo man sagt, die macht es besonders gut?
Also Christian Lindner und die FDP haben das in der letzten Legislaturperiode mit eingebracht und das wurde jetzt wieder aufgegriffen. Das heißt, denke schon, dass die FDP sich da ein bisschen rühmt. Ist auch ein super Ansatz allgemein, wenn da mehr in die Richtung gedacht wird, dass man auch Kosten reguliert etc., was da zumindest vorgesehen ist, hilft, um mehr Altersvorsorge in Deutschland aufzubauen.
Ich komme immer noch nicht drüber weg, dass ich 640, 44 Euro im Monat vielleicht bis zu 644 Euro im Monat vielleicht gestützt oder gefördert der Altersvorsorge machen kann. Das ist echt verrückt.
Ja.
Das ist wirklich verrückt. Ich fand das alles, was ich zu Dino gehört habe, unheimlich spannend. Ich finde das sehr mutig, dass ihr sagt, wir gehen diesen Weg. Ich finde es total nachvollziehbar, dass es viele nervt. Ich finde es unfassbar cool, dass du ohne Online-Background oder SaaS-Background irgendwie die Erfahrung gemacht hast, das kann funktionieren und gesagt hast, ich gehe da jetzt rein. Also das ist richtig super. Und was ich da höre, das finde ich wirklich stark. Das hat mir bisher sehr gut gefallen. Ich habe hier noch ein Wort stehen, FC Ottenheim.
Mhm.
Marc.
Ja, gestern war ich dann noch auf dem Fußballplatz, bin leider noch verletzt. Ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Mein Opa hat den Fußballverein gegründet, 1964. Und ja, ich bin da einfach noch sehr gerne unterwegs. Das sind meine Freunde von früher und wir haben eine sehr, sehr gute Clique. Sind da in der Vorstandschaft, die ist sehr jung. Der Verein hat 350 Mitglieder ungefähr. Alles sehr klein, aber wie vorhin gesagt, so aus dieser trubeligen Businesswelt ist da echt ein Nachhausekommen jedes Mal und man ist direkt da. Ist auch mal nicht Business-Thema, sondern warum hat jetzt der Ortschaftsrat den Ortskern mit so und so viel 1.000 Euro erneuert? Hätte man den Blumenkübel nicht von A nach B stellen müssen? Und wie auch immer, sind die Themen einfach wichtig und es tut extrem gut, da einfach mit den Jungs und Mädels zu Hause zu sein.
Wer ist der Angstgegner vom FC Oppenheim? Du hast was im Kopf, du willst nur nicht sagen.
Es gibt ein paar Derbys. Ja. Die sind einfach da, wie es halt in jedem Dorf. Ja.
Okay. Aber Angstgegner ist das falsche Wort wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ne? Okay, verstehe. Toll, mir hat das viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Marc. Und für mich wieder so ein Gespräch, wo ich am Anfang natürlich eine grobe Ahnung hatte, was ihr macht, aber ich finde, das hast du ganz toll irgendwie erklärt und hast mir richtig offensichtlicher Appetit gemacht, mich da mehr mit zu beschäftigen. Und vielleicht geht das ja dem einen oder anderen, der zuhört, auch so. Hast du Spaß gehabt beim Gespräch jetzt?
Absolut.
Gut, toll. Dann Marc, tausend Dank für die Einblicke und viel Erfolg für deine und natürlich auch besonders für dich und für den FC Ottenheim. Und das war Marc Acosta, Gründer von Dino. Schaut mal auf heydino.de nach. Wir hören uns nächste Folge wieder, aber dafür musst du uns natürlich abonnieren. Ich freue mich auf dich. Bis dahin ganz liebe Grüße von
Marc
und Christoph. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.